Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und diese Woche zu Gast Christian Finke.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Heute wieder mal am Freitag mit einer neuen Stimme. Heute ist bei mir zu Gast Christian Finke. Christian hat mit Wirkung und mit Stimme nur bedingt etwas zu tun und trotzdem sorgt er dafür, dass Menschen wirken. Deswegen ist deine Stimme hier, lieber Christian, willkommen und ich freue mich sehr, dass wir heute an der Wirkung auf eine ganz, ganz andere Art und Weise draufschauen werden. Willkommen.
Liebe Isabella, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Also ich bin auch gleichermaßen sehr gespannt, was heute passiert. Ich habe mir natürlich viele andere Podcast-Folgen von dir angeschaut. Wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen. Und trotzdem bin ich völlig neugierig und auch ahnungslos, was jetzt gleich alles passiert.
Genau, das ist ja auch die Idee hinter diesem Podcast, dass alle ziemlich ahnungslos sind, auch ich sowieso. Und Jan, wenn wir die Folgen aufnehmen, die sind immer ungeskriptet, das sage ich jedes Mal dazu. Und wer Jan heute vermisst, Jan ist in den nächsten 4 Folgen wahrscheinlich nicht dabei, erst dann wieder. Nächste Woche, ich spoiler schon mal, werden wir an einem Podcast-Marathon teilnehmen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, einmal im Jahr entscheiden sich Tausende in der ganzen Welt, die einen Podcast machen, diesen einer gemeinnützigen Organisation zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir Podcaster machen Werbung für gemeinnützige Institutionen. Und Christian, du kannst dir schon vorstellen, wen ich hier bei mir zu Gast haben werde.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, welche Stiftung für Kinder das sein soll. Also.
Genau so. Also Christian und ich, wir kennen uns aus einem ganz besonderen Netzwerk, nämlich das ist die Stiftung It's for Kids, in der wir beide aktiv sind. Und natürlich wird das auch die Stiftung sein, die wir hier aktiv unterstützen werden. Ihr könnt heute schon mal spenden, nächste Woche werde ich noch öfter dazu aufrufen. In dem Sinne, Christian,
das ist sehr cool.
Wir beide kennen uns genau daher. Und ich weiß nicht genau, was du tust. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich so neugierig bin, wie wahrscheinlich die meisten, die jetzt zuhören, sich fragen, wer ist Christian?
Christian. Das ist gar nicht so schlimm. Meine Frau weiß auch nicht, was ich den ganzen Tag mache. Die weiß immer nur, die Tür ist zu und dann bin ich in irgendwelchen Terminen. Also für die, die mich jetzt noch nicht kennen und das erste Mal hören oder sehen, jetzt muss ich ja mal aufpassen, weil wir heute ja auch nicht nur bei den Podcast-Apps, sondern auch bei YouTube mit dabei sind. Sehr spannend. Kann man auch alles sehen und dann gleich darüber diskutieren, was hier noch alles bei mir und bei dir im Hintergrund rumsteht. Aber erstmal für die Neugierigen, mein Name ist Christian Finke, ich bin 44 Jahre alt, ich bin seit mittlerweile 20 Jahren im Praxismarketing tätig. Und das bedeutet, mein Job besteht darin, Ärzte und Zahnärzte aller Arten in ganz Deutschland bekannter zu machen, die richtigen Patienten zu gewinnen, Personal zu gewinnen. Und da ist natürlich die Überschneidung jetzt zu dir, Isabella, mit dem Thema Stimme, Kommunikation doch durchaus groß, auch wenn ich nicht direkt, wie du so auch richtig sagst, mit der Stimme und der Stimmlage und auch nicht wie Obama irgendwie was macht. Das war sehr spannend übrigens, danke dafür. Da die Stimme moduliert und sowas, da bin ich etwas weniger ausgebildet, habe aber trotzdem hoffentlich ein bisschen die Chance, gleich nicht ganz schlecht auszusehen.
Aussehen ist genau das richtige Wort, was du gerade gesagt hast. Es geht ja bei dir eher um die visuelle Positionierung und Wirkung. Oder habe ich das nicht ganz so auf den Punkt gebracht? Also ich finde es einfach total spannend zu sagen, ich helfe den Praxen, sich so zu positionieren, sich so darzustellen, dass sie attraktiv sind nach außen. Dazu gehört natürlich klar einerseits die visuelle Darstellung, aber auch die Art und Weise, wie die Patienten angesprochen werden. Und das ist etwas, was du bündelst?
Ja, natürlich. Also das ist nicht rein visuell alles, aber natürlich haben wir mit visuellen Medien zu tun in meinem Alltag. Es startet eigentlich immer mit der Frage nach dem Warum und das Wie und Was. Also wo stehe ich, wofür stehe ich, wo möchte ich hin? Und das ist dann auch egal, ob man jetzt gerade, ein Schwerpunkt bei mir sind junge Ärzte und Zahnärzte, also Existenzgründer, aber auch mit 40, 50 oder 60 kann man da noch was dazu lernen. Und das Visuelle daran ist tatsächlich in der Umsetzung sehr viel. dass ich in meinem Job mit Internetseiten zu tun habe, also Websites. Ich habe mit Social Media viel zu tun und da hast du natürlich die beiden Medien sind natürlich extrem visuell, wo es dann um nicht nur Texte und Lesen geht, sondern vom ersten Eindruck auch gar nicht mal immer die Stimme, aber sondern eben halt das Bild. Aber wenn wir halt in den Bereich Social Media gehen, im Bereich Video, YouTube gehen und auch gerade bei so Sachen wie Personalgewinnung, wo es heute sehr häufig über eben Videos geht, ist dann die Stimme genau das entscheidende Medium oder sagen wir mal das entscheidende Element eher natürlich, was dann das erstmal sich nicht bewegende Bild zu einem Bewegtbild macht und dann eben halt zu einem drei- beziehungsweise quasi vierdimensionalen Ding, nämlich mit der Stimme noch dazu. Und da bin ich auch heute total gespannt, was ich noch nachher dazu lerne, weil jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es so, dass du irgendwelche Inputs dabei hast, über die ich noch nie nachgedacht habe und die mir dann in den ja, folgenden Tagen halt immer wieder als Muster auffallen.
Heute will ich ja ganz viel von dir wissen und deswegen werde ich noch ein paar Fragen stellen. Christian, wenn ich jetzt als junger Zahnarzt oder Zahnärztin beschließe, dass ich mich jetzt niederlassen möchte, ich möchte jetzt eine Praxis öffnen. Und was glaubst du, was ist das Erste, wonach du fragst? Du hast gerade gefragt, hey, um was geht es? Und die meisten werden sehr wahrscheinlich sagen, es geht darum, dass ich jetzt Patienten gewinnen will, dass ich jetzt vielleicht doch größere Umsätze machen möchte, was auch immer die Intention ist, vielleicht auch Mitarbeiter gewinnen. Was sind deine Tipps und Ideen, wie ich als Praxisinhaber oder Inhaberin das angehen muss, damit ich sichtbar werde, weil es gibt ja so viele. Also wenn ich jetzt bei Instagram gucke, also mein ganzer Instagram-Feed ist schon fast voll mit Zahnarztpraxen, weil wir ja viel bewegen,
Meine
ja.
auch.
Das heißt, es gibt so viele, die so viel machen. Was kann ich denn tun, um mich abzuheben, damit meine Stimme quasi eher gehört wird?
Also jetzt hast du ja zwei, drei Fragen parallel gestellt, die sich ein bisschen aufeinander aufbauen. Also die erste Sache, wenn ich mit jungen oder auch mit älteren Zahnärzten, Ärzten spreche, ist quasi die Frage, wenn die Existenzgründer sind, dann ist die Frage, wo steht ihr ungefähr, die ist halbwegs zu beantworten. Die Frage, wo wollen die hin? Ist auch für die meistens ganz gut zu beantworten, weil jeder sich ja mit sich selbst mal ein bisschen auseinandergesetzt hat und bestimmte Sachen mag oder auch nicht mag. Man kann jetzt hier darüber sprechen, dass wie bei Arbeitnehmern, die den Job wechseln, läuft man vor was weg oder läuft man auf was zu? Ich sage es mal, in den meisten Fällen laufen die Leute auf was zu, muss man ehrlicherweise sagen. Und die haben, was die bei der Umsetzung und jetzt bei dem, ne, bei Instagram und sowas, das kommt tatsächlich alles ein bisschen später. Das kommt in dem Gespräch natürlich innerhalb von einer Stunde hat man das Thema natürlich auch, aber die ersten Sachen sind eigentlich, hey, was ist denn das, was dich ausmacht? Wie ist deine auch teilweise persönliche Situation? Wie ist dein soziales Umfeld? Das gehört ja auch noch mit ein bisschen dazu, um zu erfahren, hey, wie könnte die Praxis in Zukunft aussehen? Und dann die Fragestellung, wo möchtest du hin? Ist ja, kann finanziell sein, ne? Ich möchte mir einen Porsche kaufen. Habe ich jetzt, in letzter Zeit ist das seltener. Das war vor 15, 18 Jahren, war das durchaus häufiger so. Und der eine Kunde, den ich jetzt gerade im Kopf habe, der das mal ganz laut gesagt hat, der hat jetzt 11 Jahre später sich immer noch keinen Porsche gekauft, weil es zum einen noch andere Autos gibt und zum anderen sich einfach die Prioritäten auch ein bisschen verschoben haben. Ne, da ist dann Familiengründung ein Thema und so weiter und so weiter. Und wenn es dann aber jetzt darum geht, dass man als Praxis erfolgreich sein möchte, da gibt es jetzt nicht den einen Satz, den ich jetzt sagen kann, da könnten wir jetzt 6 Stunden drüber sprechen und es würde immer noch was Neues geben. Aber um das mal ein bisschen zu komprimieren, ist es so, dass ich eben anfange, mit den Leuten darüber zu sprechen, wo wollt ihr hin? Was macht euch besonders? Also was macht euch anders als andere? Also das ist ja so, jung sein ist zum Beispiel schon mal ein anders, ne, als im Vergleich zu älteren. Dann ist es an den Leistungen häufig, dann ist es häufig auch, wir sind ja alle ein Produkt unserer eigenen Vergangenheit. Das heißt, die meisten der jungen Ärzte, die waren schon in verschiedenen Bereichen tätig, haben dann da gesehen, was ihnen gut gefällt, was ihnen schlecht gefällt und wollen für sich so das Best of all Worlds hinbekommen. Und wenn man so diese Spezialisierung und Positionierung hat, die jetzt aus harten und weichen Fakten bestehen können, dann geht es dann am Ende im zweiten, dritten Schritt darum, wie kann man das denn jetzt kommunizieren, wie kann man das visualisieren und wie kann man die Sichtbarkeit, und da schließt sich das Ganze dann, weil Sichtbarkeit entsteht ja nicht von alleine, sondern weil für Sichtbarkeit muss man ja ein bisschen was tun. Also da gibt es dann ja jetzt in meinem beruflichen Umfeld so Sachen wie Suchmaschinenoptimierung, wenn so eine Website mal da ist, da gibt es bei Google Anzeigen, also Google Ads, diese gesponserten Ergebnisse. Da gibt es bei Social Media natürlich neben den eigens erstellten Bildern, Videos, Beiträgen natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit Anzeigen zu bewerben. Weil wenn du jetzt am Anfang stehst und 17 Follower hast, dann kannst du dir stundenlang Zeit nehmen. Das wird halt nicht vernünftig funktionieren, weil du die Reichweite gar nicht hinkriegst. Jetzt haben wir natürlich mehrere Sachen: Sichtbarkeit, Reichweite. Wir können über Relevanz sprechen, wir können über Follower sprechen. In dem Zusammenhang, die bauen alle ein bisschen aufeinander auf. Und grundsätzlich aber ist es so, dass es in so einem ersten Gespräch dann darum geht, herauszufinden, wo stehst du, wo bist du, wo willst du hin und wie kann man das am besten erreichen? Auch da, weil die Zielgruppe könnte ja unterschiedlich sein. Es gibt manche Ärzte, die sind Kinderärzte logischerweise, haben dann eher mit jungen Eltern zu tun. Da spricht man ja nicht die Kinder an, offensichtlich. In der Zahnmedizin, was wir beide ja auch häufig haben, ist es so, dass junge Patienten natürlich sehr internetaffin sind, aber die älteren Patienten, also 50, 60 plus, die sind, die mehr das Geld in die Praxen reinspülen, weil die einen viel größeren Bedarf an Zahnersatz oder Implantaten zum Beispiel haben.
Wunderbar. Das heißt, du berätst die Praxisinhaber schon ziemlich rundherum. Also das ist jetzt nicht nur hier, ich mache dir eine Anzeige, so wie ich es verstanden habe, sondern du denkst weiter und sagst, okay, wenn deine Zielgruppe jung ist, super, dann machen wir das mehr mit dem Internet. Wenn du der Meinung bist, dass eher die Älteren da sind, dann würde ich dir empfehlen, mehr in klassische Medien vielleicht zu investieren. Ist das auch so etwas, was du machst? Also ist das auch die Beratung?
Also im Grundsätzlichen ist es so, dass ich mich sehr ganzheitlich sehe, und ehrlicherweise viel ganzheitlicher als die meisten meiner sogenannten Mitbewerber, was zum einen die Produktpalette angeht, zum anderen aber auch genau dieses Mitdenken. Es ist aber natürlich so, dass auch Menschen, die 50 oder 60 sind, das Internet benutzen. Vielleicht kennst du auch den einen oder anderen, der schon mal das Internet benutzt hat in dem Alter. Das ist für die jetzt ja auch kein Neuland mehr, um dieses Zitat auch einmal noch schnell unterzubringen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man bei den Zahnärzten über sowas wie 70- oder 80-Jährige nachdenkt, die haben auch ein Handy, so ist es nicht. Die googeln auch schon was. Die sind natürlich dann nicht mehr bei Social Media im Normalfall. Aber die kann man dann auch noch über so Sachen, die eigentlich schon ein bisschen altertümlich wirken, ne? Also über Anzeigen in der Zeitung kann man die teilweise kriegen. Man kann die über Informationsveranstaltungen kriegen. Und da kommt es halt immer darauf an, so dass jeder Topf seinen Deckel findet und jede Zielgruppe eben halt das die richtige Ansprache braucht. Aber selbst wenn du Implantate, einmal ein kurzes Beispiel nimmst, das ist jetzt ja so, dass das in der Zahnmedizin, jetzt werden nicht alle Zuhörer wissen, was Implantate sind, aber man kann sich es relativ leicht vorstellen, dass das dann also eine der aufwendigsten Formen von Zahnersatz ist, wo die Zahnärzte, die das machen, überproportional viel Geld damit verdienen, was es nicht in irgendwelche Richtungen rein soll. Aber da gibt es dann natürlich auch Menschen, die 25 sind und ein Implantat brauchen, weil die einen Sportunfall hatten, beispielsweise. Ist eine ganz andere Zielgruppe, die man ganz anders adressiert als jemand, der 50, 60 oder 70 ist und vielleicht auch einfach dann mal auf ein hartes Brötchen gebissen hat. Das gibt's ja auch. Also die Geschichte kennen wir ja alle. Hatte ich dieses Jahr auch bei einem Freund, der ist in Urlaub gefahren, in Skiurlaub, 2 Monate, ja, nicht mal 2 Monate her. Und die mussten dann zwischendrin zum Zahnarzt, weil er auf ein Brötchen gebissen hat und dann war der Zahn kaputt. Und jetzt geht das Ganze halt zu Hause dann weiter. Aber von daher, ja, die Zielgruppe ist entscheidend, also erstmal wen wir überhaupt adressieren und wie wir denjenigen adressieren. Und da ist es halt so, dass für mich es wichtig ist, nicht irgendwie auf ein Ding zu fokussieren. Ne? Das ist wie der Handwerker, der immer nur den Hammer benutzt, sondern halt ein ganzes Set zu haben, um dann zu schauen, was denn jetzt in der Situation das Richtige ist.
Super, das ist total spannend. Also ich habe jetzt schon wieder viel über dich gelernt. Das Ganzheitliche, das ist ein schöner Begriff, der mir gerade nicht einfiel. Ich habe immer mit meinem Finger hier so Kreise gemalt, weil ich, das ist so rund, das gefällt mir, dieses runde Denken. Ich habe mir nämlich gerade vorgestellt, wenn ich jetzt als Selbstständiger da stehe und ob das jetzt Zahnärzte sind, Allgemeinärzte, das sind die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind ja im Sinne genauso selbstständig wie ich. Du bist ja eine One-Man-Show am Anfang und du musst alles können. Ja, du musst von Buchhaltung bis zum Vertrieb quasi alles selber machen. Und das finde ich, also ich fand das am Anfang unglaublich schwierig, alle Rollen gleichermaßen gut zu bedienen. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich damals schon Christian gekannt hätte, um zu sagen, bitte hilf mir da bei dem Marketing. Ich hatte am Anfang versucht, alles selbst zu machen. Das war nicht immer gut, bis ich dann irgendwann mal auch jemand gefunden habe, aber es hat, glaube ich, 10 Jahre gedauert, bis ich so weit war zu sagen, okay, ich brauche da jetzt wirklich einen Experten, der mir da hilft und der eben mit mir da auf aller möglichen Ideen draufschaut, weil auch wenn wir uns oft einreden, wir sind da ziemlich firm drin. Also nur vielleicht so mein Hintergrund, ich habe ja früher mal Marketing studiert und habe eine Marketingabteilung geleitet. Und deswegen dachte ich auch, Mensch, das ist ja schon total easy. Nur sich selbst zu verkaufen, das ist immer was anderes als Produkte zu verkaufen. Und das ist zum Beispiel das Thema, was mir oft begegnet, wenn ich mit Praxisinhaber oder Inhaberin arbeite, dass die halt oft eben diese Thematiken haben. Ne? Mich selbst zu verkaufen ist echt ein Thema. Zu wissen, was macht mich denn besonders, ist ein Thema. Also zu sagen, okay, was macht dich jetzt so besonders? Hast du denn auch oft das Gefühl, dass du da erstmal ein bisschen nachhelfen darfst? Oder sind alle sofort, hey, ich weiß genau, was mich ausmacht? Oder ist das auch eher ein Prozess, den ihr begleitet?
Das kommt total zum einen auf den Menschen an, ist jetzt ja klar. Es kommt aber tatsächlich auch ein bisschen auf die Fachgruppe an. Nehmen wir noch mal kurz die Zahnärzte, die sind da im Schnitt ein bisschen weiter. Die wissen ein bisschen mehr, was sie wollen. Und insgesamt ist es natürlich so, es gibt Ärzte aller Fachrichtungen, die sind ein bisschen unternehmerischer im Kopf. Das heißt, die sind die, die häufig auch schon eher wissen, was sie wollen und auch was sie können teilweise und was es auch für Möglichkeiten gibt. Ist aber keine Frage des Alters. Also es gibt Leute mit 28, die ahnungslos sind und es gibt Leute mit 28, die alles wissen und mit 48, 58 genau umgekehrt, das gibt's alles. In meinen Erstgesprächen, also wenn ich die Leute kennenlerne, dann frage ich die ja alles Mögliche, um erstmal zu verstehen, wie ist denn jetzt das Lebensumfeld auf der einen Seite. Aber insbesondere natürlich auch, was ist das, wofür brennst du? Was macht dir Spaß? Und dann für mich dann herauszufinden, wie kann ich das eben, ich nenne es nicht verkaufen, aber im Prinzip ist es das natürlich. Und ich gebe dir auch recht, sich selbst zu verkaufen ist häufig schwieriger als wen anders, weil man ja ganz anders emotional gefangen ist. Und ich sehe das bei mir jetzt auch so. Mein Job wie mit Kundengewinnung funktioniert ähnlich wie bei dir. Es gibt irgendwelche Leute, danke übrigens an alle, die mich nett finden und sagen, Mensch, hier, guck mal, der Christian, der ist der Richtige. Und so lerne ich halt meine ein, zwei, drei Leute in der Woche kennen. Und Praxen haben natürlich auch das so, dass die, je nachdem, was die sind, wenn die jetzt Allgemeinärzte beispielsweise sind und auch Kassenärzte sind, dann haben die in der Regel nicht zu wenig Patienten. Die haben, wenn überhaupt, und das kommt dann wieder über diesen USP, also Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmal und Besonderheiten eben dahin. Was ist denn der Idealpatient? Heute heißt das häufig Wunschpatient, den ich da gewinnen möchte, der eben was nachfragt, was mir besonders Spaß macht. Das können bei Allgemeinmedizinern, gibt es ja welche, die beispielsweise im Bereich Diabetologie spezialisiert sind oder die Homöopathie machen, Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin, also da gibt es ja alles Mögliche. Und da haben die ja schon mal etwas, was sie besonders macht und anders darstellt als andere, weil nicht jeder macht Homöopathie. Es gibt auch Leute, die halten das für Scharlatanerie. Und da müssen wir jetzt heute nicht drüber sprechen, ob das so ist oder nicht. Ich habe ja mal Wirtschaftschemie studiert. Rein chemisch halte ich das für ziemlichen Unsinn. Ich weiß aber, dass es funktioniert. Und irgendwo dazwischen ist ein bisschen was mit Glaube und dem Ungewissen.
Ja, das
Und
Placebo- und No-Placebo-Effekte, die sind ja beforscht.
ja, noch absolut. Und auch da ist es halt so, mir obliegt es ja nicht zu bewerten, ob mein Gegenüber jetzt irgendwie eine falsche Vorstellung hat, sondern mein Job ist ja der, dafür zu sorgen, dass das, was der machen möchte, jetzt klar, das muss natürlich menschlich passen und richtige Scharlatanerie natürlich nicht. Aber das eben halt ins beste Licht zu rücken Und zwar so, dass es noch authentisch ist. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also wenn jetzt Menschen eben gar nicht so die Selbstdarsteller sind, und das kommt relativ häufig vor bei Ärzten, dann muss man die natürlich schon ein bisschen überzeugen, und die wissen das in der Regel auch, dass irgendwas muss man ja tun. Und sowas wie die Internetseite ist da ja nur die Außendarstellungsbasis sozusagen, wo die sich mit dem Warum, dem Was, dem Wie, dem welche Themen und was sind meine Highlight-Themen, und auch ein paar anderen kommunikativen Sachen einmal auseinandersetzen müssen, und das strahlt dann auf die anderen Sachen ab. Und von daher, das ist etwas, wo ich die in der Regel sehr leite.
Das bedeutet aber zum Beispiel, wenn ich jetzt heute drauf schaue, würdest du sagen, dass Unternehmen, also speziell jetzt die Unternehmen, in denen du aktiv bist, dass es ein absolutes Must-have ist, sich mit Menschen wie mit dir zusammenzusetzen. Natürlich musst du jetzt sagen, ja. Aber jetzt mal, wenn wir wirklich von oben betrachten, ist das die Lösung oder ist das vielleicht genau die Idee, die ich brauche, um erfolgreich zu sein, oder reicht das nur, ein guter Arzt zu sein?
Es reicht in der Regel nicht mehr, ein guter Arzt zu sein. Und ich freue mich übrigens, dass die Kamera gerade endlich mal ein bisschen umgeschwenkt ist. Für alle, die es jetzt nicht sehen, weil sie nur den Podcast hören, müssen sie jetzt zu YouTube wechseln, weil endlich mein T-Rex von Lego zu sehen ist. Danke dafür, liebe Kamera. Nein, tatsächlich ist es so, es reicht nicht mehr, ein guter Arzt zu sein. Weil es ist halt so, ein guter Arzt, der zwar weiterempfohlen wird, aber dann unstrukturiert manchmal auch weiterempfohlen wird, kann das Problem haben, dass er zwar viele Patienten hat, gerade im Kassenbereich. Jetzt kann man das auch noch mal kurz differenzieren. Es gibt ja den Kassenbereich, wo dann eben die, ne, kassenversicherten Patienten in der Regel Schlange stehen. Und deshalb gibt es ja das Problem, dass man bei Fachärzten lange Zeiten häufig hat, bis man Termine bekommt. Was ja auch damit zu tun hat, dass der Privatpatient, jetzt ganz unemotional einfach mal umschrieben, der Privatpatient im Verhältnis, nicht immer, aber häufig deutlich mehr Geld für die gleiche Arbeit und Arbeitszeit in die Praxiskasse spült, dass es wichtig ist, über diese sogenannten Wunschpatienten nachzudenken. Das müssen nicht unbedingt Privatpatienten sein, das können auch Zuzahlerleistungen sein. Also in der Bereich der Homöopathie ist das ja so, dass manche Kassen da was bezahlen und manche nicht. Im Bereich von sowas wie Operationen oder in der Dermatologie bei Ästhetik ist es dann so, dass das eben immer Zuzahlungsleistungen sind und dann auch die Praxis unabhängig vom Kassen- oder also vom Versichertenstatus dann über diese Leistung die richtigen Patienten gewinnen kann.
Danke, jetzt haben wir alle einiges gelernt über die Ärzte und die Kassen und darüber, dass du Lego bastelst.
Nicht regelmäßig, aber wenn, dann leidenschaftlich.
Sehe ich da ein bisschen stolz, wenn du dich da umdrehst und dir deine Werk anschaust? Das ist der Hammer. Also ich würde es wahrscheinlich aufgrund meiner Geduld
Also
nicht
ich
mehr.
kann ja hier einen kurzen Exkurs machen für den es interessiert. Ich habe diesen Lego T-Rex, der übrigens 1,5 Meter lang ist, letztens gekauft. Und als ich jetzt rund um Karneval, wobei es nichts mit Karneval zu tun hatte, jetzt haben ja dieses Jahr viele Influencer A gehabt und ich war auch ein bisschen betroffen. Und konnte dann tatsächlich so 7, 8, 9 Tage nur ganz wenig arbeiten, weil ich nach 4 Stunden so Kopfschmerzen hatte, dass ich den Laptop zuklappen musste. Und da habe ich dann eben das Ding ausgepackt und die 3000 und ein paar zerquetschte Teile innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche oder sowas, nachmittags zusammengebaut. Von daher, so ein bisschen Stolz ist doch schon mit bei, weil es ja auch wieder was, es geht jetzt dadurch hier jetzt eher was Lustiges und vielleicht klein Besonderes, was dann im Gedächtnis bleibt. Der Drucker jetzt auf der anderen Seite bleibt wahrscheinlich ein bisschen weniger im Gedächtnis und auch das Laminiergerät obendrauf nicht. Und wenn jetzt das, was ich erzähle, vielleicht auch nicht so interessant ist, haben wir zumindest einen Dinosaurier dabei.
Ja, guck mal, jetzt hast du unsere Wahrnehmung auf den Drucker gelenkt, die ihn wahrscheinlich bis
Ja.
jetzt noch nie jemand wahrgenommen hatte. Du weißt, eine selektive Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit,
Genau.
die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich sehe den Drucker jetzt auch. Christian, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in dem Kontext Führungskräfte, weil die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen, die hier rein ihre Ohren spitzen, sind oft auch im Unternehmenskontext, nicht nur eben Ärzte, aber auch viele. Und wenn du sagen würdest, ich übersetze das auf, mach dich sichtbar in deiner Umwelt,
Ja.
Was würdest
Dann
du als Tipp?
ist eine spannende Frage, die in meinem Alltag ja ein bisschen weniger, also meinem Arbeitsalltag ein bisschen weniger ist. Aber wenn ich eine Führungskraft wäre, gibt es natürlich das jetzt auf ganz vielen Ebenen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, Führungskraft in welchem Kontext, also wie ist meine Wahrnehmung innen außen tatsächlich. Deshalb kann man das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Führungskraft nimmst, die irgendwas mit Vertrieb zu tun hat, beispielsweise, dann würde ich sagen, kann man auch relativ schnell an den Punkt der Personal Brand kommen. Also es gibt ja auf der einen Seite das Unternehmen, was man repräsentiert, aber selber und repräsentiert man ja auch sich selber, den eigenen Stil. Und der ist ja teilweise übertragbar dann auf das Unternehmen. Aber wenn jetzt jemand das Unternehmen oder zum Beispiel wechseln würde, habe ich ja häufig die Situation, also nicht ich, aber habe ich ja häufig die Situation schon erlebt, dass dann parallel zu der Person eben halt auch das Netzwerk und die Leute um einen rum, teilweise auch Kunden, jetzt nicht nur wie in Anwaltsserien, wo dann ein Anwalt die Kanzlei wechselt und dann gehen alle Mandanten mit. Das ist in der Realität ja teilweise auch so. Das ist mit Sicherheit nicht so, wenn man bei der Telekom arbeitet und irgendwie die Führungskraft ist, die das Callcenter leitet, dann hat man selber nicht so die eigene Strahlkraft, wo ich sagen würde, deswegen geht viel mit. Aber je nach Situation, würde ich sagen, kann man da schon viel tun, so sei es jetzt Instagram und LinkedIn, um eben die eigene Marke, Bekanntheit, Sichtbarkeit und damit natürlich auch Wertigkeit und Strahlkraft aufzubauen. Und dafür muss man jetzt ja auch nicht unendlich viel machen. Jetzt bist du ja selber Social Media Expertin, die extrem viel inhaltlich beiträgt, also viel mehr als ich das mache. Aber da eben halt die Expertise zu zeigen, zu bestimmten Sachen einfach auch mit Leuten in den Dialog zu treten, ist halt ein Punkt, der schon mal dazu führt, interessanter zu werden. Weil jetzt, wenn man jetzt mal Führungskräfte allgemein nimmt, dann ist das so, es gibt ja immer noch irgendeinen oben drüber, wenn man jetzt nicht gerade der CEO ist. Und dann gibt es manchmal noch einen Vorstand oder sowas, dass man sich irgendwie ja auch ein bisschen so positionieren muss, dass die Menschen, die um einen herum sind, ich will nicht sagen, dass sie die bestmögliche Version von einem sehen, weil das natürlich schnell wieder in den Bereich der Filter und des Blendens überschwappt. Aber im Grunde sein eigenes Bild, was die anderen von einem haben, etwas zu schärfen, damit die Leute auch wissen, okay, ist der, ne, Verlässlichkeit ist so ein Thema, vermute ich. Führungsstärke wird ja häufig auch mit, ja, das sind ja Sachen wie Fairness und Entscheidungsfreudigkeit. Oder genau das Gegenteil wird dann häufig bemängelt, wenn man das hat. Also da kann man sowohl an sich arbeiten, als auch mit so jemandem wie dir jetzt natürlich auch mal als Gradmesser da sein, um zu sagen, wie wirke ich eigentlich? Ne? Und das kann man natürlich auch von außen manchmal ganz gut kontrollieren. Und ansonsten würde ich sagen, für die Leute, die Social Media, und wie gesagt, ich würde bei je nach Führungskraft eher jetzt LinkedIn als Instagram oder TikTok oder Facebook eben als dass die Plattform sehen. Aber über LinkedIn kann man da durchaus viel erreichen. Also, und dann natürlich auch, man kann schnell viele Kontakte sammeln. Man kann schnell dann auch viele jetzt Interaktionen kommen, also Impressionen. Interaktionen wie jetzt Likes und eben Kommentare einsammeln. Und am Ende ist es halt so, wenn es um die eigene Karriere geht. Jetzt ist das ja so, wir beide sind selbstständig. Was soll jetzt noch passieren? Noch selbst, also noch, wir müssen uns verantworten, eigentlich nur vor dem lieben Gott und unserer Familie. Aber wir stehen natürlich auch jeden Tag dafür gerade, wie wir uns geben, was wir machen und dass wir jetzt nicht irgendwie heute in dem Video in der Nase popeln. Weil das im Zweifelsfall eher nachteilig ist. Und aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass eben auch angestellte Führungskräfte eine große Chance haben, sich da über ja solche Netzwerke zu ja, zu messen, ist jetzt ja so wie sportliches Messen, das meine ich gar nicht. Aber eben halt den eigenen Horizont zu erweitern, neue Leute kennenzulernen, weil manche Sachen sind ja auch sehr branchenübergreifend. Ne, nur bei mir ist das jetzt ja so, dass die Nische so klein ist, dass ich außerhalb der Medizin im Prinzip fast nichts mache. Und jetzt nicht jetzt bei Starbucks ins Management gehen könnte, weil ich überhaupt nichts von Kaffee verstehe. Und auch gar nicht weiß, wie so ein großes Unternehmen funktioniert. Aber es ist ja manchmal so, dass du mit Führungskräften zu tun hast, die in, sagen wir, bei der Telekom sind und die könnten den Job bei der Post, wenn die jetzt in Bonn sind, ja genauso machen, wenn es halt gewollt ist. Das ist schon, und da ist dann eben halt die Selbstdarstellung, ohne es zu überreißen, durchaus interessant.
Super,
Tut mir leid übrigens, dass ich mal so lange rede.
das war wunderschön. Jetzt haben wir ganz viel Schleichwerbung gemacht für zwei Telekommunikationsunternehmen und ich auch. Die freuen sich bestimmt darüber. Ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast. Gerade nämlich, als du gesagt hast, wenn ich jetzt bei der Telekom beim Callcenter bin, dann ist es vielleicht nicht so relevant. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Wenn ich eine Personal Brand bin, dann kann ich das vielleicht sogar in einem so großen Konzern auch intern schaffen, dass ich mich dadurch sichtbar mache und vielleicht auch ein klein wenig, das hört sich sehr böse an, aber so ein wenig unentbehrlich. Weil wenn alle wissen, dass ich es bin, und dann ist es doch schwieriger zu sagen, okay, dann kann XY das genauso gut. Also wenn ich schon positioniert bin, weißt du, was ich meine?
Ja, im Grunde ist es natürlich so, dass jeder Arbeitgeber darauf achtet, dass jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nicht unersetzlich ist. Man sollte es den Menschen aus der Kommunikationssicht jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich so und die Realität zeigt das ja, wenn jemand geht, kommt irgendwer Neues. Und kann, ob der das genauso gut kann oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber es wird wer nachrücken. Tatsächlich glaube ich, dass es bei so internen Sachen, wenn das jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt bei irgendeinem größeren Unternehmen ist, in irgendeiner Abteilung und die dann beispielsweise leitet, dann geht es ja gar nicht darum, ob du oder ich bei LinkedIn jetzt mit dem befreundet sind. Das hilft dem ja im Zweifelsfall erstmal nicht weiter, sondern es hilft dann weiter, wenn man, und dann muss man auch genau schauen, was man eben in sozialen Netzwerken macht. Also wenn man jetzt bei Instagram dann die ganze Zeit irgendwelche blauen Tipps gibt und das ganze Team unter und neben einem denkt einem, was sind das denn für schwachsinnige Sachen, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Und daher ist es halt so, ich glaube, man muss ein bisschen das machen, was die Leute in der Situation von einem erwarten, also auch in der Pace.
Ja.
Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt mit meinem Instagram-Account immer nur Fashion-Sachen machen würde, dann wird das am Ende auch nicht authentisch sein. Und dann würden die Menschen, die mir wiederum folgen, sich fragen, ja, was hat jetzt Fashion mit Medizin zu tun und mit Marketing? Das gehört ja gar nicht zusammen. Und ich glaube, für die Personal Brand in einem solchen größeren Unternehmen, ist es aus meiner Sicht wichtig, erstmal eine gewisse Kompetenz zu haben. Ne? Also wenn man das nicht drauf hat und dann im Prinzip in Peter-Prinzip landet, dann
Erklär mal kurz
was.
nochmal das Peter-Prinzip für alle, die nicht
Gerne.
wissen, wie gut wir befördert werden. Los geht's.
Ja, mach du das nochmal. Du weißt ja, wie das geht. Ist dein Podcast. Oder soll ich?
Mach du, der Peter.
Okay. Also im Prinzip ist das Peter-Prinzip besagt, dass manche Menschen so weit befördert werden, bis sie an dem Punkt der völligen Kompetenzlosigkeit landen und dann im Prinzip das Unternehmen verlassen müssen. Und für uns ist es jetzt ja erstmal so, dass wir in der Position, wo wir sind, eine gewisse Kompetenz erwarten als Team, als Chefs, als wer auch immer. Und daher wäre es gut, wenn man gewisse Kompetenzen wenn man die nicht hat, dass man versucht, die zu bekommen. Ne, das ist ja, Fortbildung gibt es ja an allen möglichen Punkten. Und ich sage jetzt mal auch die Wirkung und Stimme. Also Stimme ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, ne? Wenn man häufig vor Mitarbeitern und Mitarbeitern redet, dass die einen ernst nehmen. Und das heißt, dass man da gewisse sprachliche Kompetenzen halt auch mitbringt. Und jetzt nochmal wieder die Rückkopplung, auch, man muss nicht reden wie Barack Obama, wobei das wirklich nach wie vor sehr beeindruckend war, das so zu analysieren, fand ich richtig cool. Aber dass man überhaupt einmal so sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, ne? Stimmlage, Geschwindigkeit, Tonhöhe, auch Vokabular natürlich ein bisschen. Auch gerade wenn es mal haarig wird, nicht mein Gegenüber zu beschimpfen, wenn es geht, sind so Sachen. Und ich glaube, dass wenn man das mit der Kompetenz, das ist jetzt ein Punkt, ich halte Sympathie im Durchschnitt, auch in der Generation heute, für super entscheidend, weil viele Leute auch schon mal darüber hinwegsehen, ob jemand was kann oder nicht, in einem gewissen Level jetzt natürlich nicht, der kann gar nichts. Aber dann Sympathie auf jeden Fall auch hilft. Das kennen wir ja auch mal. Warum wird der denn jetzt befördert? Ja, weil der mit dem Chef gerade besser konnte. Das gehört mit Sicherheit dazu, wobei ich jetzt nicht pausenloses dem Chef hinterherlaufen und da um den herumscharwenzeln als Lösung sehen würde. Da ist manchmal rarer machen auch interessant. Und dieses Thema jetzt nochmal auf das Social Media zurück, das macht halt in bestimmten Kontexten Sinn. Und wenn da kann man ja auch, ohne dass man dem Chef direkt das sagt, weil vielleicht ist man ja mit dem befreundet, dann eben das zeigen, dass man irgendwelche Sachen macht. Aber dann muss da natürlich auch ein bisschen Substanz hinter sein. Und es darf dann eben nicht nur sein, hier, guck mal, ich war jetzt auf der Messe, war super, wir haben bis 7 Uhr morgens getrunken. Das überzeugt die wenigsten wahrscheinlich. Aber es muss halt ein bisschen die Kombination geben aus dem, was qualitativ fachlich passt und eben halt auch ja, von der Sympathie und sowas her, das Ganze ergänzt.
Super spannend. Also ich nehme jetzt gerade aus den ganzen Ideen, die du gerade geliefert hast, etwas sehr Rundes zum Thema, wie bilde ich eigentlich eine Marke? Egal, ob ich jetzt als Praxisinhaber, Inhaberin oder ob ich jetzt als Einzelperson, als Führungskraft oder Mitarbeiter tatsächlich mich positionieren möchte. Es sind ja so einige Aspekte, die du gerade genannt hast, und die haben sehr viel mit der Wirkung zu tun. Erstmal sich immer wieder zu überlegen, wie möchte ich wirken, aber auch zu wissen, was wird denn von mir erwartet in meiner Rolle. Das heißt, es erwarten die Menschen da auch vielleicht mal eine Klärung immer für sich herbeiführen, also von anderen auch wissen, was erwartet ihr eigentlich immer von mir. Ist vielleicht auch mal ganz spannend, wenn ich ein Unternehmen positioniere, ne? Was erwartet die Arbeit eigentlich vom Unternehmen? Dann hast du uns die ganzen vielen Instrumente benannt, die ich kennen könnte, um mich zu positionieren. Also angefangen von Netzwerken, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also richtige Netzwerkfragen habe ich gerade verstanden. Und richtige Netzwerke können mich auch erfolgreicher machen.
Richtig.
Wenn du jetzt da dran gehst und berätst, achtest du auch darauf, dass du eben auch da unterstützen bist und sagst, okay, in diesem Netzwerk könnte ich, also bist du da auch so jemand, der verbindet, oder machst du nur eine Beratung und lässt deine Klienten dann eher selbst die Arbeit tun? Das finde ich nämlich ganz spannend.
Wenn ich ehrlich bin, ist es so, dass ich mich selber umschreiben würde als jemand, der schon gerne regelmäßig und häufig Leute zusammenbringt. Teilweise, weil es halt nett ist, vor allem aber vor dem Hintergrund, dass es irgendwie zwei Leuten weiterhilft. Das ist natürlich in meiner Bubble durchaus jetzt ja manchmal limitiert, ne, weil das ist dann so, dass wenn ich mit Praxen darüber spreche, dass es kommunikative Probleme haben, dann ist das nicht das, also innerhalb der Praxen löse ich diese kommunikativen Probleme nicht. Dafür gibt es Spezialisten wie dich, die sowas auf jeden Fall besser machen. Auch Führungskräftetrainings und sowas, das ist ja für Ärzte 1:1 münzbar. Das heißt, da stelle ich dann Kontakte zu Experten her. Auch wenn es halt juristische Schwierigkeiten gibt, gibt es Anwälte. Und wenn es technische Schwierigkeiten gibt, gibt es Leute wie jetzt, die IT für Praxen machen. Oder es gibt auch, natürlich jetzt im Praxisbereich, gibt es solche Sachen wie digitale Add-ons, würde ich das jetzt mal nennen. Ne, also jeder von uns weiß, dass es sowas wie Dr. Lib gibt, um Online-Termine zu machen. Jetzt ist das nicht für jede Praxis das Richtige. Also man ist jetzt nicht so, dass die Entscheidung pauschal ist, ach guck mal, Dr. Lib, das ist ja toll, dann empfehle ich das mal dahin. Es gibt aber Situationen, wo es viel Sinn macht und es gibt auch manchmal Situationen, wo was anderes mehr Sinn macht. Und genauso kann es sein, oh, du hast ein Problem mit deinen Versicherungen, dann gibt es irgendwelche Menschen oder du hast Probleme, also irgendeine Frage zur Versicherung, dann gibt es Leute, die darauf spezialisiert sind. Manchmal bei älteren Praxisinhabern oder Inhaberinnen, die eben die Praxis abgeben möchten, gibt es dann Leute, die sich um solche Sachen kümmern, bis hin zu, hey, ich möchte meine Praxis an meinen Sohn oder meine Tochter übergeben. Und das bedeutet, da gibt es ja wieder nochmal besondere Besonderheiten, wo es dann wiederum auch Spezialisten gibt, die genau im Netzwerk für solche Sachen da sind. Und von daher würde ich sagen, es gibt eigentlich für mich jetzt erstmal, für das Wirken, und zwar nicht das Wirken auf die Kunden, sondern für das ganze Wirken in meinem Job, Da ist Netzwerken ganz weit oben tatsächlich. Das betrifft natürlich nicht jede Führungskraft, aber wenn man da jetzt auch auf irgendwelchen, das hatte ich jetzt mit einem Freund zum Beispiel, der auch in der Nische in der Programmierung tätig ist, und da gibt es dann auch irgendwelche, einmal im Jahr irgendwelche Veranstaltungen, wo dann im Prinzip Konkurrenten sich gegenseitig sehen und so. Und dann ist natürlich wichtig, da einen positiven Austausch zu haben, weil es kann ja sein, dass der Konkurrent irgendwann mal sagt, Mensch, Christian zum Beispiel, ich suche jetzt so jemanden wie dich, und wärst du nicht vielleicht in der Lage, unser nächster, jetzt nicht CEO vielleicht, aber irgendwie sowas zu werden? Und dann ist durch reines Netzwerken und nett sein und mal mit jemandem Kaffee trinken und ganz lose und bei LinkedIn befreundet sein, können sich Jobchancen ergeben. Wenn das für jemanden in dem Führungsbereich, was Wechsel angeht, interessant ist, weil wir früher war das ja so, ist ja bei Banken auch so, ne? Früher war es so, wenn du ein Haus finanzieren wolltest und du warst dann bei irgendeinem großen Konzern eingestellt, dann wussten die, okay, in 40 Jahren ist der da immer noch. Und heute ist das ja so, dass viele Leute innerhalb, wie bei Führungskräften ist das wieder noch ein bisschen anders, ne? Aber dass es dann häufig Jobwechsel alle 2, 3, 5 Jahre gibt. Und dafür braucht man halt Leute, die einen dann auch ein bisschen mitnehmen. Und dadurch steigt man dann ja manchmal auch die Karriereleiter auch finanziell auf. Und von daher ist Netzwerken für mich tatsächlich total logisch, noch einfach. Weil du kommst halt mit Leuten in Kontakt, du hast mit denen eine gute Zeit in einem Umfeld, wo es jetzt nicht um hartes Business häufig geht. Und hast hinterher vielleicht Jahre später, wie bei uns, eine Situation, wo man auf einmal in einem Podcast landet.
Es ist total spannend. Deine Wirkungskreise würde ich die jetzt sogar bezeichnen. Also du ziehst ja ganz viele Wirkungskreise durch das, was du alles anbietest. Das heißt, wenn ich jetzt bei dir als Kunde anfange, dann ist es nicht nur eine Beratung, wie ich mich zu einer Marke entwickeln kann mit meinem Unternehmen. Vielleicht schaffe ich das sogar, mich zu einer Personal Brand zu entwickeln, weil du mich dabei unterstützt. Aber du lässt mich dann auch nicht alleine, wenn ich merke, ich habe da halt total Probleme und ich brauche einen Steuerberater, ich brauche einen. Und da hast du halt immer Möglichkeiten, mir die Menschen zu vermitteln oder mich mit denen bekannt zu machen, die mir da weiterhelfen. Also habe ich, weißt du, früher im Marketing habe ich dazu, wie hieß das nochmal, One Face to the Customer. Das war, glaube ich, so dieser Begriff, wenn ich halt jemand hätte, wo ich wusste, okay, alles aus einer Hand. Das ist natürlich auch so gewöhnlich, oder? Also wenn jemand in dieser Branche aktiv ist, hat er immer so ein großes Netzwerk. Oder ist das deine Erfahrung und die
Es
Zeit, die du schon dabei bist?
ist natürlich so, dass man in 20 Jahren ein paar Leute mal kennengelernt hat. Und mir das jetzt, mir persönlich das auch sehr viel Spaß macht. Es gibt eine ganze Menge andere Leute jetzt in meiner Bubble-Branche, und Teile davon kennst du ja auch, die auch ein gutes Netzwerk haben. Ob die jetzt im Einzelfall alle immer so ticken, dass die eben sagen, so pass auf, du hast, lieber Kunde, du hast ein Problem, dann melde dich ruhig bei mir. Entweder habe ich eine Lösung oder ich kenne jemanden, der eine hat. Oder ob die das nicht machen, das hängt ja davon ab, wie man persönlich gerade gestrickt ist, und auch natürlich, wie das mit Zeit und mit Überarbeitung und sowas teilweise aussieht. Aber ich würde sagen, mein Job besteht darin, gut zuzuhören, mir auch Sachen merken zu können, ne? Und ja, wenn der Kunde mir vor 10 Jahren was erzählt hat, jetzt nicht jedes Detail kann ich mich nicht erinnern, jetzt habe ich auch kein fotografisches Gedächtnis, aber es gibt ja so ein paar Details, wo man dann 10 Jahre später sagt, ja, hier, das war doch da so und so. Und dann sagt er, mein Schuh, weißt du das? Ja, das hast du mir doch damals erzählt. Und dann ist natürlich das auch wieder förderlich für das Vertrauen. Also ernsthaftes Zuhören ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der jetzt auch wieder was mit Stimme, Wirkung und sowas zu tun hat. Also gar nicht nur aktiv, sondern auch passiv. Und dann eben halt auch das Ganze wollen. Und das ist jetzt aber natürlich nicht auf jeden übertragbar, sondern das ist halt für einen Selbstständigen, würde ich sagen, ist dieses Thema zuhören und sich selbst ein bisschen positionieren und auch versuchen, die Leute um einen herum möglichst zu verstehen. Das A und O, weil nur dann kann man die ins Spiel bringen. Und auch da, das ist ja wie so ein Ping-Pong. Manchmal, wenn ich jetzt an irgendwen anders denke, ich bin jetzt nicht esoterisch, aber ich glaube schon ein bisschen an Karma. Wir hatten das, meine ich, schon mal, dass wenn ich irgendwas Gutes an jemanden tue, was auch immer das ist, dann bekomme ich das auch wieder zurück. Zwar nicht zwingend von demjenigen, aber irgendwo auf der Welt Ja, die Welt ist für mich natürlich Deutschland. Gibt es dann irgendwen, der dann auch an mich denkt? Und so ist das dann auch wieder, wie du vorhin gemacht hast, so ein runder Kreis, der dann eben halt sich entsprechend weiterentwickelt.
Christian, das ist so ein schönes Schlusswort. Das hast du so schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir wirken, dann wirken wir nicht immer nur aktiv. Wir können auch Wirkung erzeugen, indem wir zuhören und auf andere vielleicht passiv wirken und doch am Ende des Tages sehr, sehr viel davon behalten, was uns gesagt wird und dadurch auch Vertrauen bilden. Ich habe oft noch eine letzte Frage. Und wenn es einen Tipp gäbe, den du jetzt Menschen geben könntest, draußen, ob das jetzt Praxisinhaber, Inhaberinnen sind, Führungskräfte, was wäre es, von dem du sagst, damit verbinde ich Wirken?
Das wäre natürlich schön gewesen, die Frage vorher schon gewusst zu haben, weil tatsächlich, aber
Ich
dann wäre sie
selber.
nicht so spaßig.
Ich habe sie mir gerade überlegt für dich.
Ich würde sagen, wichtig ist ein neben dem Selbstverständnis, was man für sich hat, also in sich selbst hineinschauen und da ein reflektiertes Bild von sich zu haben. Ich glaube, das kriegen viele Leute hin. Daraus aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein abzuleiten. Wir haben jetzt ja manche heute nicht so über Männer und Frauen in der Differenzierung gesprochen. Männer sind ja üblicherweise immer, wir sind die Geilsten, wir können alles und wir sind großartig. Und Frauen sind häufig deutlich reflektierter und sagen dann eher mal, ja, kann ich das wirklich? Sich da dann zu trauen, ja, du kannst das wirklich. Und das ist wäre Teil 1 der Antwort. Und Teil 2 wäre, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, zu sprechen, die eben möglicherweise sowas beruflich machen, so wie du jetzt. Das fängt aber ja auch schon im Klein-Klein im Freundeskreis an, dass man mit Leuten spricht, die im Prinzip in einer ähnlichen Situation sind und sich da einfach mal auszutauschen. Oder jetzt als umgekehrt, also auf der anderen Seite der Medaille eben dann zu sagen, ich begebe mich als Führungskraft professionell in so eine Behandlung ist es ja nicht, sondern in eine Beratung, Coaching. Um eben die Sachen, die ich gut kann, noch mehr zu fördern und die Sachen, die ich vielleicht nicht so gut kann, ein bisschen erstmal rauszupopeln, um das Wort nochmal zu benutzen und vielleicht auch auszumerzen am Ende. Weil daran wachsen wir ja und vielleicht als allerletztes das Leben grundsätzlich auch ein bisschen positiv sehen. Der Mensch in Deutschland ist ja geneigt, das Glas manchmal halb leer zu sehen. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, das Glas ist meistens halb voll. Und wenn es leer wird, dann kann man es auch nachschenken. Also, und da eben halt mit einer gewissen Positivität durchs Leben zu gehen. Und nicht jetzt krankhaft, sondern einfach mit diesem Selbstbewusstsein. Und am Ende ist es dann halt so, dass viele Sachen dann eben so fallen, wie man es gerne hätte.
Wunderschön, vielen Dank, Christian. Das war ganz großartig, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast. Ich finde, Optimismus ist auch eine Gnade, wenn man den richtig einsetzt. Und er hilft uns gerade heutzutage durchs Leben zu kommen. Du hast vorhin das Thema Frauen und Männer nochmal angesprochen. Und vielleicht spoilern wir hier auch mal ganz kurz, dass wir gerade auch aktiv dabei sind, die Themen Frauen in der Führung noch aktiver demnächst anzugehen und vielleicht auch da nochmal eine Podcast-Folge genau zu diesem Thema zu machen, um eben zu zeigen, wie die Wirkung da entstehen kann, auch mit deiner Unterstützung.
Sehr gerne und ja, also ich finde den Spoiler gut und genau, wir werden ja in eher meiner Bubble jetzt da das angehen und Frauen dabei unterstützen, auch wenn ich selber nicht ganz so fraulich bin. Die, die mich jetzt nicht sehen mit Bart. Aber mir ist trotzdem wichtig, ist Menschen, weil ich mache persönlich keinen Unterschied jetzt zwischen Männern und Frauen. Jetzt im Zusammenleben mit meiner Frau, ist das schon so, dass ich da gewisse Vorlieben habe. Aber im Beruflichen ist es halt so, dass alle gleichermaßen zum einen berechtigt sind und zum anderen auch die Chance kriegen müssen und auch die Chance kriegen müssen, sich selbst zu finden. Und das ist halt das, was ich an unserem Projekt so spannend finde, da dann Menschen kennenzulernen, die an irgendeinem bestimmten Punkt wieder im Leben sind, genau wie wir das am Anfang hatten. Und dann so, wo stehst du denn gerade? Was bedrückt dich vielleicht? Was traust du dich noch nicht? Und dann, wo willst du denn eigentlich hin? Und dann die Leute dabei zu begleiten. Das ist ja auch keine One-Man- oder One-Woman-Show, das zu begleiten, sondern da gibt es halt viele verschiedene Gewerke, die da weiterhelfen können. Und deshalb freue ich mich darüber, dass wir das machen.
In dem Sinne, lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch schon mal. Ich sage mal Teil 1. Wir werden uns dann sicherlich
Gerne.
bald wiederhören. Ich wünsche dir noch einen großartigen Freitag und allen da draußen Wirkung, Personal Brand und Netzwerke. Das wären vielleicht die Stichpunkte, die ich mitnehme aus unserem Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und viele Grüße an alle, die uns zuhören oder zuschauen.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.